Sie waren beide kurz still, und das war ein eigentümliches Zeichen. Eine Art von Gespräch brachte man mit den allermeisten Menschen zustande, selbst in Sprachen, die man bestenfalls bruchstückhaft beherrschte. Schweigen hingegen war ein heikles Unterfangen, sorgte für Verlegenheit, die Menschen ungern aushielten, und warf Fragen auf, die sie noch weniger gern aushielten. Den Mann namens Michael focht das nicht an. Er ließ die Fragen zwischen ihnen schwimmen, ohne eine aufzugreifen. »Sind Sie mir böse? Wie heißen Sie? Was machen Sie beruflich? Hat Ihnen meine Lesung gefallen?« Nichts davon war jetzt wichtig. Ihr Schweigen hüllte sie ein. Was sie wissen wollten, konnten sie durch Blicke in Erfahrung bringen. Sie wünschte sich all das Haar in seinem Gesicht weg und erschrak nicht einmal vor ihren Wünschen. Ihrer Begegnung wohnte die eigentümliche Gewissheit inne, dass es so hatte kommen müssen. Vielleicht würde sie später das Datum nachschlagen. Sie konnte sich Daten nicht merken, hatte für Zahlenfolgen, die lebendige Tage bezeichnen sollten, keinen Sinn. W. war es, der an jedem ihrer Hochzeitstage ihr Boudoir mit Rosen schmücken ließ. Ihr Boudoir. Darauf bestand W. Eine Frau wie du hat kein Zimmer, sondern ein Boudoir. Für die Rosen sorgte Nick, der auch den Umschlag mit der Tischreservierung und den Theaterkarten auf den Kaminsims legte, immer irgendetwas, das sie zuvor erwähnt hatte, eine Vorstellung, die sie für keinen ihrer Zeitungskunden besprach, aber trotzdem gern sehen wollte. W. buchte Wochen im Voraus eine komplette Loge. Manchmal hatte sie in aller Eile einen Termin absagen müssen, wenn schon der Babysitter in der Tür stand, weil sie sich das Datum wieder einmal nicht gemerkt hatte. W. hatte ihr einen in Wildseide gebundenen Kalender gekauft und den Hochzeitstag vorsorglich schon darin notiert. Es nützte nichts. Sie vergaß ihn trotzdem. »Seltsam«, sagte der Mann, der Michael Ende hieß. »Meine Frau und ich reden immer, in einem Fort.« Dass er das Bedürfnis hatte, seine Frau zu erwähnen, konnte sie ihm nachfühlen. Es kam einer Bitte um Vergebung gleich, wie ihre Erinnerung an vergessene Hochzeitstage und W.s Geschenke. »Wir werden auch noch viel reden«, sagte sie. »Wir schreiben ja. Leute, die schreiben, müssen immer irgendwann wie gebrochene Dämme reden, oder? Aber nicht jetzt.« »Nein, nicht jetzt.« Angestellte der Bibliothek oder was immer dieser Saal für gewöhnlich beherbergte, gingen herum, schoben Stühle und Tische zusammen, löschten schirmlose Wandlampen. »Sie umarmen ihn noch immer?« Unverhofft lächelte er, und sie spürte, dass sie sich mit dem Kontrabass wiegte, nicht um zu tanzen, sondern weil sein Gewicht schwer auf ihren Armen lastete. Als sie damals beim sterbenden Maestro vorstellig geworden war, um Kontrabass spielen zu lernen, hatte ein Meisterschüler, der im Begriff war zu gehen, zu Cello geraten. »Es ist ein Instrument für Männer. Das Mädchen ist zu klein.« »Das hat nichts zu sagen«, hatte der sterbende Maestro widersprochen. »Größe hat nie etwas zu sagen, nur Kühnheit und Kraft.« Die Angestellten, wie Saaldiener, wenn der Ball zu Ende getanzt war, trafen nach erledigter Arbeit zusammen und warfen ratlose Blicke auf die beiden, die als Störfaktor im Raum standen und sich weigerten, sich den Spielregeln gemäß zu verhalten.